Hallo und herzlich willkommen hier zum Kavanis Friseur Podcast. Heute Folge 10. Keine unwichtige Folge, denn Folge 10 heißt für uns, wir blicken auf die größten Zehner der Geschichte des Weltfußballs. Dazu habe ich mir heute mal wieder den Till eingeladen. Hallo Till, grüß dich.
Hi Leute. Grüß dich, Sascha.
Ja, genau. Danke, dass du mich schon im Plural ansprichst, so gehört sich das. Till, wie gesagt, Folge 10 unseres kleinen, feinen Podcast. Wir wollen sprechen, wie gesagt, über die besten Zehner des Weltfußballs der vergangenen Tage, vielleicht aber auch der heutigen Zeit. Gleich mal als schönen knackigen Einstieg, Till, wenn du an Zehner denkst, woran denkst du dann? Also, oder mal anders gefragt, wenn ich an Zehner denke, denke ich so an Oldschool-Zehner wie Riquelme oder ein, weiß ich nicht, Del Piero oder Maradona, die eben vor allem im letzten Drittel das Epizentrum ihrer Mannschaft sind, dort immer mit kreativen Pässen, die ihre Stürmer füttern und sich defensiv eigentlich eher weniger am ganzen, an der Defensivarbeit beteiligen. Was würdest du sagen? Ist das auch, würde so diese ganze Beschreibung auch für dich auf deinen Zehner zutreffen oder würdest du sagen, ein Zehner hat gänzlich andere Eigenschaften?
Ja, also ich denke natürlich ein ähnlicher Spieler wie du, weil wir ungefähr gleich alt sind und die gleichen Spieler quasi erlebt haben. Aber in der Recherche für den Podcast quasi habe ich mich auch ein bisschen mit Spielern beschäftigt, die ich nicht gesehen habe und von denen man natürlich nur lesen konnte oder kurze Ausschnitte sehen, wie zum Beispiel so ein Günther Netzer. Und die Geschichte von der Nummer 10 ist ja schon irgendwie ein bisschen länger und ich glaube, grundsätzlich war lange die längste Zeit quasi der Zehner irgendwie der Spielmacher einer Mannschaft und die Rolle, wie er halt gespielt hat sich natürlich extrem verändert und auch immer angepasst, wie quasi verteidigt wurde und welche Räume es für ihn gab mit den Spielern.
Bin ich auch voll bei dir. Also, was du gerade eben schon angesprochen hast, dass die 10 oder dieser Mythos Nummer 10 eben so allgegenwärtig ist, sei es seit ganz, ganz vielen Jahren im Fußball. Also, es fing ja irgendwie schon an damals mit, was du sagtest, Pelé, dann später Ferenc Puskas, oder erst Ferenc Puskas, dann Pelé,
Ja, genau.
58 bei der WM in Schweden.
Platini,
So hat sich
Netzer.
das dann, genau, Platini, Netze, hat sich alles so weit durchgezogen. Würdest du sagen, dass dir die Zehner damals, also damals sprechen wir jetzt einen Zeitraum von 70er, 60er Jahre, dass sie damals schon so wichtig waren, wie sie teilweise jetzt gemacht werden? Oder würdest du eher sagen, das ist in der Rückblende ein bisschen übertrieben dargestellt?
Nee, würde ich nicht sagen, weil nicht umsonst hat man ja Spieler früher auch Mann gedeckt, was man ja heute eigentlich gar nicht mehr macht, wenn man viel mehr verschiebt. Und früher wurde schon das Offensivspiel von Teams häufig einfach über einen Spieler aufgezwungen, der quasi im Mittelpunkt stand. Deshalb hat man ja auch Netzer und Overath zum Beispiel in der Nationalmannschaft nicht zusammenspielen lassen können, weil die sich einfach zu ähnlich gewesen sind und einer quasi die Fäden gezogen hat im Mittelfeld. Und deshalb denke ich schon, dass die Wichtigkeit quasi schon davon kam, dass der Zehner quasi der Taktgeber war, der wichtigste Spieler, auch auf der beste Spieler technisch. Die haben auch viel gedribbelt, viel den Ball gehalten, Pässe gespielt, waren einfach im Fixpunkt und deswegen denke ich, dass die Mythos-Szenen quasi schon daher rührt, dass die Spieler einfach besondere waren, die quasi diese Nummer getragen haben.
Eine Sache, die du gerade eben angesprochen hast, diese Overath-Netzer-Geschichte. Also, ich glaube, die wenigsten werden sich wirklich daran erinnern.
Ja,
Ich sowieso, oder
ich
wir sowieso irgendwie
nur
nur aus
gewöhnlich, ja genau.
Erzählungen sind, da war irgendwie mein Vater nicht mehr irgendwie, oder gerade so geboren vielleicht. Liebe Grüße an dieser Stelle. Würdest du auch sagen, also, oder anders gefragt, war es damals schwerer, ein Spiel quasi auf mehrere, oder in einem Spiel zwei so dominante Spieler zu haben? Also jetzt, um beim Beispiel Netzer Overath zu bleiben, die für die damalige Zeit ja die Offensivspieler in Deutschland schlechthin waren, also die zentral offensiven Mittelfeldspieler schlechthin waren in Deutschland. Würdest du sagen, dass das damals schwieriger war als heute?
Nee, ich denke nicht, aber das Spiel war ja taktisch einfach anders und es wurden andere Formationen gespielt und auch die Spieler hatten andere Rollen, andere Aufgaben und deshalb hat sich es einfach angeboten. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass früher auch Verteidigungsreihen viel tiefer standen. Also zum Beispiel mit einem Libero, der dann alles gespielt hat in der Abwehr und drei Vorstoppern oder so, die dann sich am Strafraum oder kurz vor dem eigenen Strafraum aufgebaut haben, hat der Zehner natürlich in dem Raum. Also als zentral
Ja.
offensiver Mittelfeldspieler, weil du es angesprochen hast, der die Gestaltungshoheit gehabt und den Platz gehabt auch, um zu gucken, wo er hinspielt. Und von da konnte er halt dann das Spiel durch die Mitte machen, die Stürmer suchen, aber auch auf die Außen spielen. Und ja, war einfach genau da, wo am meisten Platz war oder wo der wichtigste Raum war, um Tore zu erzielen und da vorzubereiten. Und deshalb hat es einfach angeboten, da mit einem Spieler halt in dieser Position aufzulaufen.
Um vielleicht mal so diese Phase so um die 70er, 60er Jahre und davor auch noch im Fußball abzuschließen. Für mich sind so die besten Spieler aus dieser Zeit, die mir so am prägendsten gut in Erinnerung geblieben ist, vielleicht das falsche Wort dafür, weil ich habe es eigentlich auch alles bloß nachgelesen, aber so die Spieler, die der Fußballwelt am nachhaltigsten in Erinnerung geblieben sind für mich so Spieler wie Ferenc Puskas, wie eben Pelé, wie ein Günter Netzer, den wir jetzt ja schon angesprochen haben. Johann Cruyff muss man da vielleicht noch ein bisschen ausklammern, weil auch alles gespielt, genau wie Di Stefano, der sich hinten in der eigenen Abwehr den Ball geschnappt hat und einfach nach vorne gerannt ist.
Ja, gut, das hat Pelé Tor auch
geschossen hat. Also, ja. Genau, ja. Aber wobei, bei Pelé ist halt auch immer so dieser Mythos, ne? Also, glaube ich, über 1000 Tore geschossen seiner ganzen Karriere. Und dann muss man natürlich auch bedenken, dass dann teilweise so
in der
Spiele gegen irgendwelche komischen Bauern in Brasilien Paolo, dabei war. Ja, genau. Also, muss man auch immer.
Wobei man aber.
Ein bisschen Kontext sehen.
Wo du den Namen Cruyff bringst, ist eigentlich eine ganz gute Überleitung, um so auf die Entwicklung einzugehen. Denn mit Cruyff und den Niederländern in den 70er Jahren hat sich ja der Fußball auch einfach verändert. Nämlich mit diesem Football Total, den die gespielt haben. Nämlich, dass jeder Spieler nach vorne und nach hinten denken soll in der Mannschaft. Ging eigentlich die Entwicklung los, die wir heute haben, dass es keine Spieler mehr gibt, die sich aus der Defensivarbeit, lassen wir jetzt mal Messi beiseite, aber raushalten kann. Und damit hat sich natürlich dann auch die Position im offensiven Mittelfeld nach und nach angefangen zu verändern. Also, weil heute kann sich keine Mannschaft mehr erlauben, ein Spiel auf einen Spieler zuzuschneiden und den dann aber auch aus der Defensivarbeit quasi rauszulassen. Oder es können sich nur wenige Mannschaften erlauben. Und
Mal ganz kurz, also würdest du echt sagen, dass das erst oder dass das schon so früh losging? Weil
ich denke, es ging noch länger, dass halt, die Entwicklung ging da zumindest los, also dass es dieses Denken überhaupt gab, dass jeder Spieler das machen kann. Natürlich haben dann Teams ganz lange noch anders Fußball gespielt und es haben erst verschiedene Trainer und verschiedene Mannschaften später den Fußball verändert und geprägt, so auch Sacchi mit der Viererkette oder Cruyff selber bei Barca mit seinen Teams. Aber ich denke, die Entwicklung, dass man halt davon wegkam, dass ein Offensivspieler nur nach vorne denkt und ein Defensivspieler nur nach hinten, die hat da angefangen und deswegen ist Cruyff vielleicht ein ganz gutes Beispiel, wo er sich angedeutet hat, dass es irgendwann mal den Fußball von heute geben könnte.
Also zumindest waren sie ja irgendwie so die Vorreiter dahingehend, aber ich würde halt auch sagen, dass das schon ein Stück weiter eher schon seine Anfänge hatte, aber insofern gebe ich dir recht, als dass das holländische Team um die 70er Jahre, Anfang der 70er Jahre, vor allem mit Cruyff als Frontmann sozusagen da die Fäden in der Hand hielt und auch natürlich
und die auch mit ganz, Ajax. Ganz
wichtiger Einfluss, genau,
mit Ajax und in der Champions League dreimal
Folge spielt dann auch noch mit Feyenoord, als er irgendwie als erst bei Feyenoord als Manager eingekauft wurde und dann später dann nochmal, jetzt selber noch die Schuhe geschüttet, sich an Ajax zu rächen, hat dann noch mit Feyenoord die Liga gewonnen. Gut, Cruyff war halt, was das angeht, komplett einzigartig und war halt auch kein Zehner, war halt Nummer 14, ne?
Ja, genau.
Forever 14, muss man auch dazu sagen, ne? Würden wir jetzt mal ein Stück weitergehen Richtung, wie du sagtest ja bereits, dass so die Zeit in den 70er Jahren, die dieses moderne Spiel vorangetrieben hat. In den 80er Jahren hatten wir dann überwiegend Mannschaften wie, hilf mir mal ganz kurz auf die Sprünge, das Milan von Sacchi. Sacchi, das war
Anfang der 90er Jahre, Ende der
80er Jahre. Ah, das war 90er Jahre.
Also
genau, dann okay,
parallel mit Cruyff und Barca. Cruyff war ja bei Barca von 88 bis 94 und Milan war dann ungefähr zur gleichen Zeit mit Sacchi. Ja, so sehr erfolgreich.
Aber auch da hatten wir ja gerade, bei diesen beiden wirklich prägenden Mannschaften dieser Epoche zu bleiben, hatten wir einerseits das Team von Cruyff, was dieses Barca-typische 4-3-3 mit einer 1-2-Staffelung, also sprich 1-6er, 2-8er davor, damals noch gespielt hat. Und das Team von Sacchi, was im 4-4-2 gespielt hat. Damals mit Van Basten und Rüdrüllit im Sturm. Fragezeichen.
Ich weiß nicht, hat Rüdrüllit nicht eher mit gespielt? Ich bin mir aber nicht so sicher. Da
stimmt,
will ich jetzt keine
Halbwissen. Stimmt, Rüdrüllit war 6 und ist dann, glaube ich, als er dann zu Ajax dann 96 und mal zurückgekommen ist, hat Rüdrüllit dann sogar noch Innenverteidigung bei Unter Van Raal nochmal gespielt, als erfahrener Mann. Aber auch da hatten wir jetzt wieder bei dem 4-4-2 von Milan und sowohl auch bei dem 4-3-3 Barca, hatten wir trotzdem auch keinen wirklichen Zehner mehr dabei.
Ja, das stimmt, aber in der Zeit gab es
natürlich... Würdest du jetzt sagen, dass der Zehner damals schon erstmals in Anführungsstrichen ausgestorben ist oder würdest du sagen, dass das nur zwei Extrembeispiele sind?
Nee, ich würde es nicht sagen, weil gerade zu der Zeit gab es ja Spieler wie so ein Carlos Valderrama zum Beispiel, der dann wirklich gespielt hat wie ein Stehgeiger. Fußball gespielt wie Golf, habe ich vorhin.
Wer aber auch so eine Frisur hat, ne? Das
habe ich vorhin gelesen, der hat dann den Ball 3 Meter getrieben und dann den weiten Pass gespielt und sich dann wieder ausgeruht, ist nur in seinem Raum vorne rumgejoggt. Ich denke einfach, dass gerade die beiden Teams, die wir genannt haben, einfach der Vorbote von der Entwicklung waren, dass es heute halt diese Position nicht mehr in der Form gibt, wie es sie früher gab, mit diesem halt Stehgeiger. Weil sich ja viele Trainer halt auch von Cruyff und Sacchi haben inspirieren lassen und Sachen abgeschaut haben. Die Viererkette hat zum Beispiel in Siegeszug angetreten. Und war ja dann lange das absolut dominante, der absolut dominante
Weg. Meinst du das 4-4-2? Das 4-4-2 meinst du? Ja, weil eine Viererkette kann ich auch trotzdem mit 10er.
Ja, richtig, aber ich meine, aber mit der Viererkette ging ja auch das Verteidigen nach vorne ein bisschen los und die Räume für den 10er wurden natürlich einfach enger. Also es war nicht mehr so, dass der 10er auf eine Abwehrkette zugelaufen ist, die dann zu dritt sich an der am Strafraum formiert hat und dann einfach Platz war in dem Raum, sondern das Spiel spielt sich ja heute eigentlich ums Mittelfeld ab, so 30 Meter, so mal 15 Meter vor und hinter dem Mittelfeld. Beide Teams stehen hoch, ein Team versucht aufzubauen, also da muss der Spielmacher ja viel tiefer liegen und ich denke, da ging halt diese Entwicklung los, also dass halt zum Beispiel ein Guardiola dann als Sechser mehr die Fäden in der Hand hatte als ein offensiver Mittelfeldspieler vor ihm. Und man muss ja auch sagen, dass in dieser Zeit bei Barca so ein Laudrup zum Beispiel war ja auch kein Zehner, der nur gestanden hat, aber schon auch ein offensiver Mittelfeldspieler.
Natürlich braucht das, finde ich, im Weltfußball halt immer seine gewisse Zeit, ehe dann solche Adaptionen auch tatsächlich in der breiten Masse ankommen. Also ich erinnere mich immer noch so an diese ganze Geschichte, und die WM 2010 war jetzt mal einen größeren Sprung vielleicht, als wirklich zur WM 2010 alle so im 4-2-3-1, also zwei Sechser vor der Abwehr gespielt haben und dann hat halt so die Zeitraum 2009 bis so 2012 hat es dann wirklich gedauert, ehe dann die meisten dann meistens so auf dieses 4-1-4-1 oder zumindest ein Spiel mit einem Sechser umgestiegen haben. Es dauert halt, finde ich, immer. Ne? Man muss halt auch immer mit bedenken, die zeitlichen Umstände, also sprich, wie ist der Common Sense im ganzen Weltfußball, alle versuchen alle eher erstmal zur Verteidigung und versuchen das eigene Tor zu schützen oder sind halt alle erstmal darauf bedacht, nach vorne, also quasi die Flucht nach vorne zu suchen und vorne das Glück zu suchen. Also es hängt auch immer natürlich von den Ligen ab, von denen man gerade spricht. Also in der holländischen Liga ist zum Beispiel die Offensivqualität oder der Offensivdrang wesentlich höher als zum Beispiel in der Bundesliga oder in der italienischen Serie A. Ja. Und dann muss man eben auch immer unterscheiden, in welchen Phasen man da schaut, wo diese Zehner gerade eben zu finden waren, ob sie überhaupt zu finden waren. Und wenn nicht, warum sie dort eben nicht zu finden waren. Ne? Ja, also das kann man, finde ich, immer sehr, sehr gut da ausmachen, von welcher Epoche wir da sprechen und vor allem welche Liga wir jetzt hier gerade eben sprechen.
Ja, das stimmt. Aber ich denke halt, dass sich vor allem also in dieser gesamten Entwicklung des Fußballs einfach die Art des Offensivspiels immer davon abhängt, wie verteidigt wird und sich das dann halt einfach daran anpassen muss. Und dass halt dadurch, dass halt so ein Zehner, der dann erstmal der Raum quasi nicht mehr richtig da war, aber dass halt dann auch so defensive Mittelfeldspieler gab wie vom Typ Makelele, die dann halt das Spiel versucht haben zu zerstören oder halt den Zehner aus dem Spiel zu nehmen, dass sich dann einfach verändern musste, wie man quasi spielt. Und da ist dann ja auch so ein Zidane ein ganz gutes Beispiel, der ja keineswegs nur im Zehnerraum, sage ich mal, sich bewegt hat, sondern sich auch halt fallen lassen, hat im Aufbauspiel teilgenommen, hat mal auf der Höhe mit den eigenen Innenverteidigern gespielt, dann in den Halbpositionen, dann ist er aber auch in den gegnerischen Strafraum für Abschlussaktionen eingedrungen, also der hat halt quasi dann auch so ein bisschen verändert, wie die Position gespielt wird oder einen neuen Weg gezeigt.
Quasi dieser omnipräsente Zehner oder Mittelfeld, zwar kein reiner Zehner, wie du sagst, es war wirklich ein omnipräsenter Mittelfeldspieler, der auf vielen verschiedenen Positionen zu finden war und immer viele verschiedene Rollen einnehmen konnte.
Genau, und das ist halt ganz auch klar. Einfach hat gezeigt, wie wichtig es ist, dass man halt sich auch überall auf dem Feld quasi im Aufwärtsspiel anbietet, wenn man quasi die Kontrolle über das Spiel so übernehmen möchte. Und so konnte dann halt die Wichtigkeit haben, die früher auch Zehner vor ihm hatten, wie ein Platini, der nicht zu träumen gewagt hätte, wahrscheinlich sich zwischen die eigenen Innenverteidiger fallen zu lassen, sondern schön gewartet hat, dass er einen Ball kriegt und dann geguckt hat, was er mit dem großen Platz vor sich halt anstellen konnte.
Heute lässt sich das Platini nicht mal zu träumen lässt es nicht zu träumen zu wagen, meine ordentliche Steuererklärung abzugeben.
Das war geil. Damals konnte, nicht anders.
Konnte ich landen, den konnte ich jetzt echt landen. Das freut mich. meine steile These. Ich würde sagen, dass ich die Tatsache, dass es Zehner gibt und wie die Zehner eingebunden werden, immer danach richtet, wie gerade das Pressingspiel einer Mannschaft oder des Fußballs gerade ist.
Ja, genau, das meinte ich auch mit der Art zu verteidigen.
Genau, also wenn man da vielleicht so um die ganze Phase als also 2012 bis 2016 ungefähr, so würde ich jetzt mal grob umreißen, so die Zeit als Dortmund und das Kloppsche System auf und vielleicht auch mit Rangnick im weitesten Sinne, gerade hier in Fußball Deutschland, das einzugrenzen. Da war halt so der allgemeine Spielstil schon stark auf dieses Pressing, dieses Gegenpressing ausgerichtet. Ne? Und dann ist es natürlich wichtig, dass du halt, wenn du im Spielaufbau bist, als ballbesitzende Mannschaft, dass du da vor allem schaust, dass du eben in Ballnähe und also in unmittelbarer Ballnähe mehr Spieler hast und dass dadurch wahrscheinlich eher die diese Zehner ausgestorben sind und vor allem diese 1-2-Staffelung im Spielaufbau stärker forciert wird, dass man eben vor den beiden Innenverteidigern noch eine Sechser hatte, der immer anspielbar war und dann vor ihm noch zwei Achter, die eben durch die Halbräume drifteten und der Zwischenraum nur situativ befüllt wurde, entweder von eben einem vorstoßenden Achter oder von einem zurückfallenden Zehner.
Ja, das sehe ich genauso. Also jetzt habe ich mich gerade ein bisschen verdingst. Was hast du nochmal
erzählt? Ja, ich habe auch einen ziemlich langen Monolog, also da kannst du auch
mal genau da reinkommen. also die Kollektivierung quasi von dem ganzen Verteidigen und auch vom Spielaufbau, die verhindert einfach, dass ein Spieler halt so eine große Last tragen kann, denke ich. Also, dass du halt viel mehr im Kollektiv auch verschiebst, viel mehr im Kollektiv verteidigst und deshalb hast du halt auch als einzelner Spieler überhaupt nicht mehr die Chance. Du kannst dir auch gar nicht mehr erlauben, halt auf einem Spieler quasi diese Last, einem Spieler diese Verantwortung auch in die Hand zu geben, weil wenn der halt raus ist, dann liegt dein Spiel lahm und du hast halt dann keine Möglichkeit, anders zum Erfolg zu kommen.
Ja klar, also es war ja auch immer so diese, zwar jetzt eine andere Position, aber es war ja immer auch diese Ausrechenbarkeit, die Bayern so um die 2011 bis 2012 Saison oder von 2010 bis 2012 so ungefähr oder in Anführungsstrichen auszeichnete, also dieser Go-To-Move, einfach nur Robben den Ball zu geben, ja, der dann immer noch nach innen gegangen ist. Man muss eben schauen, dass man da immer kollektiv versucht, Lösungen zu finden, gerade im Offensivspiel, dass er wirklich davon lebt, Überraschungen zu kreieren und eben kreative Momente hervorzubeschwören.
Ja, ganz genau. Und vor allem gibt es dann halt auch Spielertypen, die sich halt einfach neu entwickelt haben, die es früher nicht gab, wenn ich so an sogenannte falsche Zehner denke, also die ja nicht sind wie so ein Riquelme oder Diego oder so, der sich quasi angeboten hat, den Ball bekommen hat und dann die zentrale Figur des Angriffsspiels war und auch die Freiheit quasi bekommen hat, jeden Ball sich zu nehmen und dann auch zu dribbeln und so weiter, sondern dass Spieler wie Mesut Özil zum Beispiel viel mehr davon leben, dass sie die richtigen Räume sehen, dass sie sich in den richtigen Momenten anbieten, in den richtigen Momenten auch nicht anbieten und nicht am Spiel teilnehmen und ihren Mitspielern quasi durch die Bewegung zeigen, was sie machen, wann sie jetzt gerade am Spiel teilnehmen wollen und wann nicht, was eigentlich ein sehr waches Spiel erfordert, aber oft den Vorwurf einbringt, irgendwie lethargisch zu sein oder so. Und so ähnlich hat ja auch Kagawa gespielt bei Dortmund damals, der war ja auch nicht so, dass er in jedem Angriff quasi den Ball bekommen hat, sondern dass er sich halt viel mehr darauf fokussiert hat, die richtigen Räume zu finden und dann da reinzustoßen.
Wobei natürlich Kagawa auch sich vor allem dadurch ausgezeichnet hat, dass er halt gegen den Ball ein absolutes Pressing-Monster war. Also wenn man an die erste Meistersaison denkt, an die zweite Meistersaison denkt, also was Kagawa da auf der 10 abgeräumt hat und wie viel Passwege er dazu gestellt hat, das war schon krass. Also jetzt mal als kleiner Flashback.
Gut, aber was du schon sagtest, Spieler in dem Clubsystem können, also muss es ja heute
genau. Ja, klar. Also ja, das sind wir ja wieder bei dem Punkt, was wir vorhin hatten. Es ist halt immer wichtig, wie deine ganze Spielanlage ist. Also braucht dein Spiel einen Zehner oder braucht dein Spiel keinen Zehner?
Ja.
Ich finde bei Kagawa, das war eben genau der Spieler, der genau für diese Position perfekt passt. Das Spiel hatten wir uns dann auch, also dann weggegangen ist, 2012 im Sommer, hat man es dann versucht, mit Marco Reus teilweise aufzufangen als Zehner, war auch, finde ich, eine recht interessante Variante, aber jetzt ist ja Reus dann später dann eher als Flügelspieler in Erscheinung getreten. Vielleicht mal noch einen anderen Spieler zu nennen, der
vielleicht noch kurz als Einschub, wo wir gerade beim Flügel, Das ist halt auch so, du hast jetzt Reus und Robben zum Beispiel genannt, dass sich einfach die Aktionsradien der Spieler, die quasi das Spiel gestalten, auch dahingehend verändert haben, weil dadurch, dass halt die Mitte, in der Mitte nicht mehr so viel Platz ist und die Räume nicht mehr so da sind, gibt es halt auch Spieler, die sich einfach, die nach außen driften, von der Mitte nach außen, also in der Mitte aufgestellt sind und dann sich halt nach außen driften, um sich den Ball zu holen, oder halt welche, die von außen in die Mitte ziehen, um dann da freie Räume zu schaffen und Platz zu schaffen.
Klassischer Mesut Özil eigentlich. Also die Rolle, genau, die du jetzt gerade beschrieben hast, ist eigentlich genau die Rolle, die, genau, Mesut Özil die letzten, weiß ich nicht, knapp 10 Jahre, also finde ich zumindest perfekt, ja, ausgefüllt hat oder zumindest ausfüllen kann.
Den hatte ich mir auch als Beispiel noch für die Sache aufgeschrieben. Und dadurch ist halt diese Position des zentral offensiven Mittelfeldspielers eigentlich nicht mehr wirklich existent. Also selbst wenn Özil dann quasi im Team Sheet in 4-2-3-1 oder so, wie es Deutschland ja teilweise auch gespielt hat, da aufgestellt wird, dann heißt das nichts, wo er sich dann im Spiel am Ende am meisten auffällt oder bewegt.
Bei Özil wusste man halt immer, er ist halt so, die Initialposition ist halt von der 10, aber trifft halt immer so immer gerne in diesen rechten Halbraum hinein.
Ja, genau.
Das war immer so das, was Deutschland die letzten Jahre immer ausgezeichnet hat. Also du hattest halt im linken Halbraum, hattest du immer Groß, der von dort aus das Spiel aufgebaut hat. Da hattest du meistens so im rechten, vorderen Halbraum, hattest du dann Özil, der dort irgendwie rumgetrifft ist und dann die Bälle gespielt. Aber Özil, finde ich, ist verkörpert immer noch so dieses, oder verbindet das ganz gut, so dieses moderne Spiel, was einerseits natürlich auf Tempo und auch Defensivaktionen von Offensivspielen ausgelegt ist, aber auch irgendwie so dieses Oldschool, ich will jetzt mal sagen, Riquelme-artige Spiel. Also für die Riquelme nicht gesehen haben und die nicht in den Genuss kamen, es war halt, wie wir eingangs schon gesagt haben, einfach ein Zehner, der sich relativ selten defensiv eingeschalten hat, aber in der Offensive halt immer dieses Epizentrum war und dann immer wahnsinnig kranke Chipbälle gespielt hat oder Lochpässe gespielt hat und dann das Spiel aus dem letzten Drittel heraus diktiert hat.
Und, ja, und
das finde ich, ist halt Özil immer noch so der Spieler, der dieses Flair verkörpert. Vielleicht auch noch so ein Rames, der kann das auch noch, auch wenn er sich jetzt immer weiter zurück hat fallen lassen in seiner zweiten Bayern-Saison vor allen Dingen. Ich finde, das sind halt so zwei Extrembeispiele, das Alte und dieses Neue so, finde ich, perfekt verkörpern.
Ja, da haben wir auch noch direkt einen guten Ansatzpunkt, wo man das auch vergleichen kann, nämlich die Art, wie halt Aktionen dann auch aussehen. Nämlich bei Riquelme gab es auch oft vor den Pässen und den Chipbällen komplett irre Dribblings, wo er es mit 3-4 Spielern aufgenommen hat, erst nach außen gedribbelt ist, dann wieder nach innen und sich dann auf einmal gedreht hat und so weiter. Einfach enorm viele Kontakte hatte und gerade Özil ist ja auch ein Spieler, der kann zwar dribbeln, aber viel lieber spielt er einen kurzen Kontakt, Doppelpass oder so, bietet sich direkt an, orientiert sich halt gut vor, scannt halt quasi sein Umfeld und spielt dann einfach mit einem Kontakt weiter, anstatt ins Dribbling zu gehen.
Ist halt irgendwie trotzdem schade, also wir schwärmen jetzt beide ziemlich von Özil so jetzt, aber ich finde es halt trotzdem schade, dass Özil so medial komplett so verkannt wird.
Ja, absolut.
Also finde ich, da gehen aber auch zumindest so in meiner Twitter-Bubble, gehen da selbst dort so die Meinungen ziemlich auseinander, wo es ja meistens so ist, wenn halt ein Spieler, der technisch wirklich beschlagen ist und oft und so diese unterschätzten Spieler einfach sind, dass sie trotzdem von den Leuten, zumindest mit denen ich mich meistens so auseinandersetze, ziemlich gehypt wird. Und bei Özil ist das trotzdem immer noch ziemlich zwiegespalten, dass ich irgendwie nicht verstehen kann, weil es ja trotzdem so ein krasser Spieler ist, der immer so dieses Magische einfach hervorrufen kann im Spiel.
Vielleicht, da Jan Schlaudraff hat mal gesagt, dass ihm Arroganz vorgeworfen wird, weil er so lethargisch läuft. Und das ist bei Özil, glaube ich, so ähnlich. Der sieht halt einfach so teilnahmslos aus und es hat ja keine Körperspannung, es hat auch keine Lust manchmal, was aber gar nicht der Fall ist. Und deswegen projizieren sich vielleicht so diese typischen Einsatzdiskussionen und so, von denen man sich ja, wenn man ein Team emotional verfolgt, nie ganz lösen kann, einfach auf ihn, und der wird dann so ein bisschen zum Sündenbock. Ich meine, gerade die WM 2018, jetzt mal die ganze Erdogan-Sache ausgeklammert, wurde Özil ja aber auch spielerisch zum Sündenbock erklärt und danach nicht mehr eingeladen. Unter anderem, weil ihm nachgesagt wurde, er hätte keine Leistung gebracht, aber wenn man sich anschaut, er hat trotzdem von allen Spielern bei der WM in der Vorrunde die meisten Torschüsse vorbereitet, obwohl Deutschland ausgeschieden ist. Also da sei zum Beispiel die eine Flanke auf Hummels erwähnt, kurz vor Schluss gegen Südkorea. Also das ist, glaube ich, auch einfach eine Reizfigur, wo dann nicht mehr so objektiv beurteilt wird, finde ich.
Ja, bin ich voll bei dir. Also dass man da nicht objektiv das beurteilt, sondern irgendwie jeder versucht dazu seiner, fängt gerade auch im ganzen Reporterbereich, gerade bei größeren Medien, dass er versucht wird, immer so seine eigene Meinung durchzusetzen, die man natürlich auch haben soll, ohne Frage, aber es ist halt teilweise nur gegen die Person an sich gerichtet, nicht gegen den Spieler und das ist halt irgendwie traurig.
Ja, genau, und wenn man halt, man sollte halt einfach aufpassen, dass man Sportliches nicht mit anderen Sachen vermischt und man kann Özil zu Recht für seine Erdogan-Aktion kritisieren und auch für den Umgang damit, aber dann kann man nicht indem man irgendwie ihm vorwirft, er hätte bei der WM nicht gut gespielt, also natürlich hat er nicht seinen besten Fußball gespielt, es hat keiner in der Mannschaft, aber er war schon noch einer der Besseren bei den Deutschen und von daher also sollte man einfach aufpassen, dass man halt das objektiv beurteilt.
Ja, um vielleicht mal jetzt diese ganze politische Schiene und die ganze Özil-Schiene mal kurz zu verlassen oder mal abzuhaken. Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass es einige Zehner gab, die in der Vergangenheit groß waren, dann Spieler, die jetzt groß sind und so dieses Alte mit dem Neuen ganz gut vergleichen. Was würdest du denn zu sagen, wie, um jetzt bloß eine kleine Prognose zu sagen, was würdest du sagen, wie sieht der perfekte Zehner der Anführungsstrichen Zukunft aus? Also wenn ich das an einen wirklich guten Zehner denke, der jetzt aktuell oder Zehner ähnliche Typen, Spielertypen denke, kommt mir halt sofort ein Kevin De Bruyne in den Kopf, der mittlerweile irgendwie so als schon wieder auf die 8 zurückgerückt ist, obwohl ja, genau, er eigentlich ein gelernter Zehner ist, aber irgendwie jetzt auf der 8 spielt und dann gleichzeitig auch noch Teamkollege Bernardo Silva, der finde ich auch so dieses Özil. Mhm. Özil-artiges Spiel auch in sich hat, der immer einen richtig coolen Pass auf Lager hat, der wirklich gute Dribblings und so zeigt. Ich finde, man sieht halt ganz stark, dass dieses ehemalige Zehner-Dasein, so sprich im letzten Drittel auf die Bälle warten, Bälle dort verteilen, das geht jetzt, finde ich, immer weiter zurück auf diese Achterposition, auf diesen Übergang hin zum letzten Drittel. Also gar nicht mehr so, dass die Spieler im letzten Drittel warten, sondern eben dafür sorgen, dass der Ball eben vom letzten Drittel vom zweiten Drittel ins letzte Drittel getragen wird, idealerweise auf die Flügelspieler oder dann
ja,
vielleicht ganz hier vorne.
Also ich denke, um die Frage zu beantworten, ich würde die Antwort gerne ein bisschen splitten, weil ich glaube, es gibt zwei Spielertypen, die auch in Zukunft enorm wichtig sind, die früher quasi die Aufgaben erfüllen, die früher beide irgendwie auf so einem Zehner oft vereint wurden. Und würde da zwei Spieler exemplarisch nennen wollen, De Bruyne hast du gerade schon gemacht, da gehe ich komplett mit. Könnte man auch noch einen Christian Eriksen zum Beispiel nennen, der sich auch immer extrem gut vororientiert, sich fallen lässt zwischen die Abwehr und dann aber auch vorne auftaucht und sein Spiel dann einfach mit seinen Bewegungen zeigt, ob er anspielbar ist oder nicht und immer schon genau weiß, was die nächste Aktion sein wird. Also diesen Typ Spieler würde ich dann auf der einen Seite nennen, der aber auch vielleicht ein bisschen gegen den Ball halt arbeiten kann, so wie so ein De Bruyne, also in dieser tieferen Rolle. Und für diese speziellen Momente, so Riquelme mit Dribblings und ähnlich, würde ich exemplarisch so einen Spieler wie Josip Iličić nennen wollen, der früher vielleicht ein bisschen tiefer gespielt hätte. Ja. Der hätte wahrscheinlich in den 90er Jahren eine größere Karriere gehabt und tiefer gespielt mit seinen Fähigkeiten, die er hat, aber jetzt spielt er halt in der Spitze und bei Atalanta und ist da, oder auch also rotiert quasi dann mal mit so Alejandro Gomez, aber eher in der Spitze und der vereint quasi einige Qualitäten, so den letzten Pass kann er spielen, der kann enorm gut dribbeln, der ist torgefährlich und ich glaube, diese beiden Spielertypen wird es in Zukunft geben, nicht mehr so ein, also wir werden keine Rückkehr von so einem Riquelme-Spielertypen erleben, das gibt es nicht, aber die Fähigkeiten, die ein Zehner hat und die Momente, für die früher die Zehner gesorgt haben, für die werden in Zukunft, denke ich, Spielertypen wie De Bruyne und Iličić sorgen.
Fällt mir auch irgendwie gerade ein. Also ich habe gerade eben so überlegt, was wäre denn gewesen, wäre ein Toni Kroos, hätte Toni Kroos 10 Jahre eher seine Karriere angefangen. Toni Kroos ist ja damals auch gelernter Zehner oder ist ja irgendwie als Zehner groß geworden bei Hansa Rostock, dann später bei Bayern auch.
Ja, hat er quasi bei Heinkes in Leverkusen hat das ja auch so ein bisschen gespielt und dann auch auf dem Flügel sogar.
Auf dem Flügel auch, ja?
Ja, der hat teilweise sogar auch ein bisschen außen agiert, aber auch gerne im offensiven Mittelfeld bei Heinkes.
Ja, weil ich habe mir so gedacht, also eigentlich so groß mit seinen Skills und auch mit seiner guten Technik, die er da hat und auch mit seiner guten Timing, die er bei seinen Läufen in und um die Box hat, hätte ich sogar gesagt, dass Groß durchaus als Oldschool-Zehner geklappt hätte,
ja,
so in die Jahrtausendwende. Also so in so einer ähnlichen Riquelme-Rolle so. Ja. Und jetzt vielleicht diese krassen Dribblings, aber so in der Art, fällt mir so gerade ein.
Da stimme ich dir komplett zu und ich denke, das ist einfach das perfekte Abbild für die Entwicklung, die man hat, nämlich dass der Raum, in dem das Spiel gestaltet wird, sich einfach nach hinten verschoben hat, dadurch, dass halt viel höher verteidigt wird. Und den Raum, den ein Kroos früher mit seinen Fähigkeiten bespielt hätte, nämlich hinter der Spitze, bespielt er halt jetzt im defensiven Mittelfeld, wo halt der Platz dann dafür da ist, um hinter die Kette zu spielen, lange Pässe, das Spiel zu verlagern und zu diktieren. Ähnliches Beispiel würde ich vielleicht auch Andrea Pirlo nennen, der hat wahrscheinlich früher auch noch ein bisschen offensiver gespielt, hatte ja auch am Anfang seiner Karriere und ist dann weiter
Klar,
nach,
ja, genau, ja.
ist dann weiter nach hinten gerückt.
Damals mit auch, der damals Zeit. Auch bei Inter, ne? Ja.
Ja. Ja, und auch bei Italien 2006 hat er ein bisschen höher gespielt und hinter sich dann so Gattuso und De Rossi zum Beispiel gehabt, die dann ein bisschen defensivere Aufgaben noch für ihn übernommen haben. Also ich denke, die Spieler sind einfach die gleichen wie früher, oder die Qualitäten, die Spieler haben, nur die werden jetzt einfach in anderen Räumen eingesetzt und da ist Groß ein super Beispiel.
Ja. Dem kann ich eigentlich gar nichts hinzufügen, da bin ich auch voll bei dir. Es kommt halt immer, im Fußball ist halt nichts von Dauer, das wird halt immer, es gibt halt ständigen Wandel. Also das, was jetzt gerade vor, weiß ich nicht, 2 Monaten noch der neue heiße Scheiß war, kann halt dann 2 Monate später schon wieder über Bord geworfen sein, weil sich wieder irgendwelche Teams drauf eingestellt haben. Also
genau.
Insofern denke ich, dass die ganzen Rollen immer wieder neu entdeckt werden müssen, die Rollen aber auch teilweise sich wiederholen nehmen, wie sie übernommen werden. Ne? Also,
aber Platz für so geniale Spieler, die halt das können, was früher die Zehner gemacht haben, den wird es immer geben, egal wie die Rolle dann am Ende genau aussieht.
Ja, genau. Till, hast du denn Lust noch auf ein schönes Ranking?
Ja, aber sicher.
Kommt völlig, völlig unerwartet, ne? deine 10 besten, oder nein, nicht 10 besten, sagen wir mal 10 Lieblingsszener.
Meine 10?
Fünf. Ich hab fünf, du hast 5.
Ja,
ja. So mit 10. Gerade noch gut gerettet. Also ja, es sind keine, nicht die besten Szener, sondern deine Lieblingsszener. Also, wenn jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ein Maradona fehlt oder ein Zidane, wer auch immer fehlt, dann, liebe Hörer, bitte steinigt uns nicht dafür, bitte. Macht das ja keinen großen Vorwurf, es sind einfach nur unsere 10. Da würde ich vielleicht kurz mal anfangen mit denen, den Spielern, die unsere Community kurz vorgeschlagen hat, die haben ja vorher, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, auf Twitter nochmal ein kurze Umfrage gemacht. Da kam echt, also was da an Gold rüberkam, ne? Also da hatten wir einen Juan Miku, den ich auch, muss ich zugeben, oder kann ich jetzt schon mal vorgreifen, meiner Liste völlig vergessen habe. Ich habe Le Cheffe vergessen.
Ich auch, aber ich habe ihn nicht vergessen.
Du auch, ach scheiße. Ach du hast ihn absichtlich quasi vergessen.
Genau, weil er nicht bei meinen
Das war nämlich damals, das ist halt, bei Miku bin ich mir auch immer ein bisschen unsicher, aber nicht einfach nur davon, oder auch noch ein bisschen so von seinem ganzen Kultstatus, den er da in Bremen hat.
Also ich glaube, er war schon sehr gut, aber ich habe Bremen auch einfach nicht
gemocht. Ja, klar.
Ich habe Bremen auch einfach nicht gemocht als Kind und da, ich habe ihn aber trotzdem einmal live gesehen im Frankfurter Waldstadion.
Okay.
Haben die 1-0 gewonnen durch einen Ayrton-Elfmeter in der Meistersaison.
Okay. weil da habe ich irgendwie bei Bremen immer noch so diesen, vielleicht mit einer nachher noch auf andere Zehner in unseren Listen zu sprechen kommen. Da kommen wir halt immer so auf dieser damalige Spruch in den Sinn, als es hieß ja, Werder Bremen ist immer nur so gut, wie ihr Zehner gerade drauf ist. Mhm. Also sie hatten ja damals, es war halt bei Bremen in den Glanzzeiten.
Adi Herzog.
Nach der Jahrtausend, ja, ich rede jetzt eher nach der Jahrtausend, also wirklich mit Miku angefangen hat, mit der Miku, dann hat er dann später ein Diego, dann ein Özil, und immer wenn die halt gut drauf waren, dann
später noch.
De Bruyne, stimmt, De Bruyne hatten sie auch noch.
Naja, also stimmt. Die hatten schon immer ganz geile offensive Mittelfeldspieler. Aber den haben dann die Jungs auch so vorgeschlagen, damit wir uns jetzt nicht bei Bremen
verlieren. Sorry.
Mädels natürlich. Mädels.
Also wir hatten eine Kagawa waren wir dabei, einen Lincoln waren wir dabei.
Ja, den fand ich auch großartig.
Hat Andreas Geipel netterweise liebe Grüße vorgeschlagen.
Ein Brasilianer hat er vorgeschlagen,
ja. Andreas Geipel, Südamerika und Argentinien-Experte, schlägt Lincoln vor in einem Atemzug mit Maradona. da hatten wir noch einen Baggio hatten wir mit dabei, der heilige Zopf. Dann Platini, vorhin schon angesprochen, war mit dabei. Ein Kaká war mit dabei, also ich kann schon mal vorgreifen, ich habe Kaká nicht in meiner Liste. Auch ein bisschen, weil ich ihn vielleicht auch ein bisschen vergessen habe. Ne?
Ich habe ihn auch nicht
drin, aber mein Haupt, ey.
Ich war da vielleicht auch noch.
Kaká vergisst man halt immer, bei Kaká vergisst man halt immer, da war halt der letzte, also bevor so diese Messi-Ronaldo-Ära losging, war er ja so der
letzte Weltfußballer.
Weltfußballer. Ja, ja.
Ja, aber bei Kaká muss ich auch ganz klar sagen, oder auch bei Spielen wie Ronaldinho oder was weiß ich. Also ich habe einen Spieler aus der Zeit drin, aber da war ich auch einfach noch zu jung, um mich komplett so damit zu beschäftigen. Und da es so meine Lieblingsszene gibt, dann habe ich schon die genommen, die mich in Live-Spielen oder so mitgerissen haben, ne? Während ihrer Karriere. Okay. Wen ich auch noch gelesen hatte, war Joje oder George Hadji, weiß nicht, wie man ihn genommen
hat. Ja, Hadji, ja.
Der
sein Sohn spielt auch bei den Rangers, ne?
Ja, Yannis Hadji, der ist auch relativ talentiert, ausgeliehen von Genk, glaube ich.
Ah ja.
Mal sehen, vielleicht hören wir von dem noch was, der ist auch offensiver Mittelfeldspieler wie der Vater. Nicht so wie bei den Klinsmanns, dass man von ganz vorne nach ganz hinten wechselt.
So in etwa, ja. Gut, dann Till, fang
Karim
einfach mal
Benzema
an.
haben
Was
wir auch
sind
noch,
dein.
gesagt.
Ah, stimmt, Benzema. Also Benzema war wirklich, finde ich, der coolste Vorschlag für
Ja,
einen
finde ich auch.
Lieblingszehner. Also,
Sehr cooler Tag. Vor allem,
weil
weil.
Benzema verkörpert ja eigentlich genau das, was ein Zehner ist, obwohl er eigentlich Stürmer ist.
Ja, vor allem passt es fast so ein bisschen in diese Identitätskerbe, die ich geschlagen habe, dass halt die Qualitäten, die ein Spieler auf der 10 früher hatte, vielleicht auch einfach vorne, weiter vorne heute noch gefragt sind. Und also gleichzeitig weiter hinten und weiter vorne, nur halt nicht mehr genau in diesem Zehnerraum. Weil bei dem war es ja schon, was Passspiel angeht und so schon und Übersicht und Kreativität schon einfach nur geil.
Ja, dann lassen Sie mal nicht lange fackeln, hau mal den ersten raus, Platz 5.
Ja, da kann ich perfekt überleiten. Der hat mit Benzema zusammen gelernt und ich glaube sogar die Jugend-Europameisterschaft gewonnen. Hatem Ben Arfa.
Ah,
Ein
ganz
unglaublicher
verlorenes
Spieler für
Talent.
mich.
Ja.
Besonders in der Saison, als er dann gesperrt war und dann wieder bei Nizza gespielt hat. Großartig.
Ach, als er von Paris dann mal zurückkam, ne? Da war doch bei Paris und
Er
dann.
ist dann von Nizza nach Paris gegangen. Der war vorher bei Newcastle noch und dann, glaube ich, gesperrt für ein halbes Jahr oder so und dann durfte er jetzt wieder spielen. Aber
Ja.
vielleicht erzähle ich jetzt auch Scheiße. Auf jeden Fall, um auf sein Spiel zu kommen, ist halt ein überragender Dribbler, torgefährlich auch, kann aber auch gute Pässe schlagen. Einfach ein Spieler, der Fußball einfach Spaß zu Spaß macht, komplett
Ja.
unberechenbar in seiner
Wenn
Aktion. Im
er dann
Guten
mal
wie
Lust
im
hat zu spielen, ne?
Ja, richtig, im Guten wie im Schlechten, aber einfach ein großartiger Fußballer, der mich mitreißt. Also ich könnte mir, glaube ich, 2 Stunden lang Ben Arfa-Highlights reinziehen und mir würde nicht langweilig werden. Also den wollte ich auf jeden Fall genannt haben.
Weil Ben Arfa spielt bei Real Valladolid mit der Rückennummer 3 mittlerweile. Ne? Also das kann, so kann es natürlich auch gehen. Ne? Ach, ist halt echt schade, weil Ben Arfa war ja wirklich damals, als er
Die 5 gehabt.
kann sein, ja. Damals, als er
Ja,
bei
aber er
Lyon
ist ja
damals rauskam, zu Marseille gewechselt ist 2008, das war ja so ein geiler Spieler, wirklich. Unfassbar gut. Bin
leider
voll
hätte
bei
eine
dir.
viel größere Karriere machen können, also viel, viel größere.
Ja, klar, auf jeden Fall. Aber er ist, glaube ich, hat auch. Wurde, glaube ich, auch von den falschen Leuten beraten.
Und
Hat
war
auch hier und
vielleicht
da vielleicht die falsche Karriereentscheidung getroffen.
beratungsresistent, wahrscheinlich auch teilweise. Ne? Hat auch ganz gern gefeiert. War faul, aber ein geiler Fußballer. Wer ist bei dir die Nummer 5?
Bei mir Platz 5 ist eigentlich, also der Typ hatte nie, wahrscheinlich nie die 10, hat also immer die 13. Weißt du, wen ich meine?
Ballack?
Ja. Michael Ballack.
Den hätte ich
Was
eher
er
so
vergessen hat.
als Box-to-Box-Spieler so im Kopf gehabt.
Ja, ich auch. Ich habe mir dann aber vor, ach, das ist 2, 3 Jahre her gewesen sein, mich mal die ganzen so Ballack-Highlights angeschaut. Und es wurde halt oft vergessen, dass Ballack so um die Zeit, so nach der EM 2004, bis zur Heim-WM und vielleicht noch 1, 2 Jahre darüber hinaus, einfach Deutschlands bester Fußballer war.
Ja,
Also,
und enorm torgefährlich auch, ne?
genau, ihm hing ja damals immer so dieser Mythos an, der torgefährlichste Mittelfeldspieler der Welt zu sein. Und also, wenn jemand die Zeit hat oder ihr die Zeit habt, einfach mal reinschauen, Ballack-Highlights sich anzuschauen, ist echt krass, was für ein gutes Timing Ballack damals in der Box hatte. Also bei dem Mourinho Chelsea, gut, das war natürlich auch ein ziemliches Killer-Team. Du hattest halt Drogba dabei, du hattest Makelele Essien.
Ja.
Ja, Joe Cole, das war schon echt ein geiles
John Terry.
Team. Oh ja, das war schon echt. Und Carvalho war hinter dem Tor. Carvalho.
Ja.
Doch, 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 klar, Ricardo Carvalho.
Ja, und Tschech im Tor.
Tschechien Tor, ja, genau so rum. Aber Platz 5 bei mir, Michael Ballack, weil er eben viele Jahre lang einfach Deutschlands bester Fußballer war und finde ich auch ein unfassbar guter Offensivzehner war, der sich vor allem darüber definiert hat, dass er eben gute Läufe in die Box gestartet hat und dort für Gefahr gesorgt hat, alleine durch seine bloße Präsenz.
Ich wollte gerade sagen, genau lustiges Gegenbeispiel zu Ben Arfa, der zwar auch nicht der kleinste ist, aber ja eher durch technische Beschlagenheit besonders kommt und einfach durch so Flair und Ballack war dann schon mehr das deutsche Klischee vom durchschlagskräftigen Mann. Also am besten charakterisiert für mich Ballack sein Tor gegen Österreich, als er Deutschland da ins Viertelfinale von der EM 2008 geschossen hat, wo er einfach nur in einem furchtbaren Fußballspiel, jetzt steht 0-0, wenn Deutschland nicht gewinnt, ist Deutschland raus und der schmettert den Ball da. Lässt sich den da von Frings antippen, glaube ich, und knallt ihn da in den Winkel.
Ja, liebe Grüße an Marco an dieser Stelle.
Ja, Marco, da hast du dich gefreut wahrscheinlich.
Till, komm, wir machen mal weiter. Platz 4 bei dir.
Mesut Özil, über den ist jetzt ja eigentlich schon fast
Ah.
alles gesagt, aber ja, der hat mich eigentlich begleitet. So. Ich bin jetzt 23, hat jetzt seine beste seit 11, 12 Jahren. Hat am gleichen Tag mit mir Geburtstag und ganz lustig, ich habe mal so mit, ja, da muss ich so 9 gewesen sein. Das Kicker-Sonderheft von der Saison 7-8 habe ich quasi durchstöbert. Und die einzigen Spieler, der an meinem Tag Geburtstag hatte, waren ein Schalker-Talent mit Fukuhila und vorne blond eingefärbter Strähne. Und ich dachte, was soll das? Und habe den erst mal überhaupt nicht gemocht. Und dann habe ich den Fußball spielen sehen und da hat sich schlagartig meine Meinung geändert.
Ja. Na gut, Özil, ja. Müssen wir, glaube ich, nichts weiter dazu sagen.
Ja, da haben wir jetzt länger drüber geredet. Wer ist die 4 für dich?
Ja. Bei mir ist es Alessandro Del Piero.
Oh ja.
Als Zehner. Wobei er war ja eigentlich nicht so wirklich der Zehner, war ja eher so eine hängende Spitze.
Ja.
Hat er aber den ja, eigentlich schon. Ne? Ich habe mir vorhin auch nochmal in Vorbereitung darauf nochmal ein paar Videos von ihm angeschaut. Der Mann konnte wirklich Bälle, also das ist der Trademark-Move war einfach nur so vom linken Strafraumeck die Bälle hinten mit rechts den langen Knick reinzuschlenzen. Ist wirklich und wirklich mit einer ziemlich hohen Erfolgsstabilität. Also wirklich richtig geiler Spieler. Hat aber eigentlich nur den einen, oder warum ich ihn damals schon so oft verfolgt habe, lag eigentlich daran, weil einer meiner besten Kindheitskumpels, der hatte damals vom Asiamarkt so ein Del Piero-Trikot, immer in der Schule an. Also wirklich so ein richtig schlecht gemachtes. Wer ist denn Del Piero? Kannte keiner, Del Piero, so.
Ja.
Und dann habe ich erst mitbekommen, dass es Del Piero ist. Und ja, dann hat man halt so die ersten YouTube, als YouTube so die ersten Schritte gegangen ist, so um 2006
rum,
so, ja, irgend sowas. Als es dann schon so die ersten Videos von Spielern gab, da habe ich mir auch das ein oder andere Video mal von Del Piero anguckt und gesehen, ah, okay. Ja, und seitdem bin ich quasi infiziert von Del Piero, den ich eigentlich als Spieler immer ziemlich cool fand, der auch immer so ein gewisses Flair ausgestrahlt und immer so einen gewissen Spielwitz, also ähnlich wie Ben Arfa vielleicht, wenn auch wesentlich klarer im Kopf natürlich.
Ne? Ja, kennst du die Zona Del Piero?
Ne.
So haben die in Italien eine Zeit lang mal ich weiß gar nicht, ob sie es heute noch machen, aber die 16er-Kante bis hinter den 16er-Kreis quasi, also dieses Ding davor, genannt, weil Del Piero über, ich glaube, 3 oder 4 Jahre jeden Freistoß, den er von da geschossen hat, versenkt hat.
Okay. Das wurde Del Piero war ja auch noch ein richtig guter Freistoßschütze, ne?
Ja, das hat mich immer beeindruckt, als ich das gelesen habe.
Alter.
Ja.
Geiler Spieler.
Wollen wir weitermachen mit meiner Nummer 3? Meine Nummer 3 ist Kevin De Bruyne, finde ich halt auch. Einerseits, weil er, wie wir ja eben schon besprochen hatten, vielleicht auch so die neue Art von diesem Spielgestalter verkörpert und da für mich derzeit der beste Spieler auf der Welt ist auf dieser Position. Der hat mich einfach in Bremen und in Wolfsburg extrem begeistert. Zwar, glaube ich, in der ganzen Zeit, in der ich die Bundesliga verfolge, für mich der beste Spieler, den ich da gesehen habe oder der mich am meisten unterhalten hat oder mitgerissen hat. Auch weil er halt nicht bei Bayern oder Dortmund gespielt hat, vor allem nicht bei Bayern, sondern halt bei so kleineren Teams und so einen riesen Impact hatte auf die Liga einfach. Ich meine, guck dir an, wie Wolfsburg in der Saison, in den Jahren nach seinem Abgang, obwohl das Geld trotzdem weiter da war, irgendwie abgestürzt ist. Das sagt ja irgendwie schon fast alles.
Du musst dazu sagen, du hast natürlich noch einen Perisic mit dabei und einen Bast Ost.
Das ist richtig, aber die Spieler haben schon extrem auch von ihm profitiert, von Kevin De Bruyne. Ja, also der konnte ja wirklich alles oder kann alles, ist enorm torgefährlich, kann aber auch die tiefe Rolle spielen, kann dribbeln, kann passen, ist einfach total unterhaltsamer Spieler auch und auch einfach ein total intelligenter Spieler und der eigentlich jede Aktion perfekt macht und das ist nicht beeindruckend. Vor allem, weil ich selber als Fußballer gerne mal nach 30 Minuten Konzentration so einen Schlendrian drin habe. Und da finde ich Spieler, die dann 60 Spiele im Jahr einfach auf konstant hohem Niveau durchziehen und immer die richtige Entscheidung treffen zu scheinen, einfach nur enorm beeindruckend.
Ja. Finde ich vorbei. Also De Bruyne, absolut super Spieler, der vor allem mit seiner super Spieler. Ich hätte gern 1000 De Bruynes. wird Guardiola wahrscheinlich nie sagen, weil das heißt ja meistens, dass die Spieler dann ausgebotet werden.
Ja.
Mein Platz 3 ist bei mir Ferenc Puskás. Ein Teil der magischen Magyaren von der WM 1954.
Kannst du gut erinnern, war?
Ja, damals, wer weiß es nicht.
Also die Nase am Schaufenster vom Fernsehgeschäft platt gedrückt hat.
Genau. Also eigentlich hätte ja Ungarn das Finale 54 gewinnen müssen, die ganze WM gewinnen müssen, weil sie mit ihrem damals wirklich revolutionären Spiel absolut beeindruckt haben. Und Ferenc Puskás war eben die zentrale Figur, dieses Teams dann auch später bei Real Madrid hat er dann zusammen mit Di Stefano Real zur absoluten Fußball-Weltmacht hochgehievt. Also die fünf Titel, die sie dort gewonnen haben, da hat Ferenc Puskas keinen allzu kleinen Anteil daran. Ja. Natürlich auch an Di Stefano, muss ich auch dazu sagen. Aber das war damals schon ein unfassbar revolutionärer Spieler, der heute damals schon Dinge gemacht hatte, wo man heute schon sagen würde,
mein lieber Mann. Ich sag mal alleine, dass er halt aus so einem kleinen Land kommt, aus Ungarn, und heute kennt ihn immer noch jeder auf der Welt, der sich irgendwie mit Fußball beschäftigt, und dass er halt überhaupt auch noch so bekannt ist, 50 Jahre nachdem er gespielt hat, 60 Jahre nachdem er gespielt hat, macht ihn schon zu
einem. Ja, und alleine, dass irgendwie die FIFA eine Trophäe nach ihm benannt hat, den Puskas Award für das schönste Tor des Jahres, sagt er eigentlich auch, also zeigt er zumindest, dass der Spieler einen gewissen Stellenwert auch schon hatte und dafür bekannt auch mal das ein oder andere Tor zu schießen.
Weißt du, vor allem, weil es keinen anderen Award von der FIFA gibt, der nach einem Spieler benannt ist, oder?
Bin ich da die Lev Yashin-Trophäe.
Ah ja, okay, für den besten Torwart,
ja. Ja gut, aber also die Lev Yashin-Trophäe ist ja mittlerweile dieses hier The Best, hier für die besten Torhüter von der UEFA vergeben. Mhm. Und ab 94 bis Anfang der 2000er war es noch für den Welttorhüter.
Okay, verstehe. Ja, weißt du zufällig, welches Tor irgendwie dafür verantwortlich war, dass man gerade das nach Puskas benannt hat? Oder war es einfach, weil er so viele gute Tore gemacht hat?
Müsste ich jetzt lügen, aber im Zweifel würde ich einfach sagen, weil er so viele gute Tore geschossen hat.
Da können wir einen Test machen. Alle, die bis hierhin gehört haben und mit einer Weile, wäre schön, wenn ihr uns das schreibt.
Genau, schreibt uns bitte. Falls das jemand weiß, wir sind immer gern offen für solche Kommentare oder für solche Dinge. Till, dein Platz 2.
Ja, mein Platz 2 habe ich Lionel Messi aufgeschrieben, der eigentlich durch sein Spiel nicht so richtig das ist, was man jetzt irgendwie unterm Zehner versteht, aber natürlich der beste, also in den letzten 10 Jahren der beste Spieler, der die Nummer 10 getragen hat.
Und ja, auch der beste Spieler überhaupt.
Ja, sehe ich auch so. gut, über die Diskussion, die ist jetzt ja hier fehl am Platz, weil eigentlich...
Nee, das ist egal, ja.
Weil er ist halt auch einfach durch sein Spiel... Allein, dass er halt noch ein Spieler ist, der sich auch so lethargisch manchmal vorne rumschleichen darf und nicht richtig an der Dings teilnehmen muss in der heutigen Zeit, zeigt ja irgendwie schon, sagt er schon, was er für eine enorme Qualität hat. Also, ja, Messi, keine Ahnung, da sollte man nicht reden, sondern sich den einfach angucken, solange man kann, finde ich. Weil man kann eigentlich gar nicht richtig beschreiben, was der Typ alles drauf hat, weil der kann ja wirklich einfach alles. Also, der kann einen perfekten Pass. Ja, also ich komme jetzt ins Schwärmen und ich sag einfach, der Spieler ist einfach total geil und ich bin glücklich, dass ich ihn quasi von seinen Anfängen, als er mit 19 Jahren nicht, oder mit 18 Jahren noch, nicht beim Champions League Final 2006 spielen durfte und mit 19 Jahren dann bei der WM 2006 immer nur eingewechselt wurde und sogar Maradona auf der Tribüne auf Schalke Messi gefordert hat, mit einem kleinen Transparent, glaube ich. Ja. ja, dass ich den halt von da bis heute, und seine Karriere geht ja hoffentlich noch ein paar Jahre, komplett miterleben durfte, macht mich einfach glücklich und ja, werde ich wahrscheinlich noch meinen Enkeln von erzählen, was der Typ für Momente einem gegeben hat. So ganz besonders zum Beispiel, wie er Boateng auf den Hosenboden gesetzt hat oder ja, alle möglichen anderen Sachen, die der Typ in Tor im Klassiko, wo er sein Trikot dann sofort die Tribüne gehalten hat. Nils Kern wird sich besonders gerne erinnern. also Messi ist für mich einfach ein Spieler, der muss da dabei sein, wenn es um die besten Zehner geht, und der hat für mich auch einen ganz großen Impact so gehabt.
Ja, bei mir ist er nicht dabei. Ich habe ihn nicht mal in der Liste, kann nicht mal vorwegnehmen. Mein Platz 2 ist auch in Argentinien. Maradona ist es geworden bei mir.
Ja, dann weiß ich natürlich schon, wer deine Nummer 1 ist.
Ja, ich glaube, das ist jetzt hier alles relativ gleich bei uns beiden. Also wir hatten Maradona, ist mein, der irgendwie auch so, der, also er war ja de facto der Spieler der 80er Jahre, wenn man das so sagen kann, oder?
Ja, da auch ja, für viele ja so. Bis heute noch der beste Spieler aller Zeiten, ne? Auch diesem Trott eines Ronaldos. Also Leute, die in der Zeit erlebt haben, sagen heute noch, der ist der beste Spieler gewesen aller Zeiten.
Ist natürlich immer müßig, darüber zu reden, wer jetzt der Beste aller Zeiten ist.
Ja, klar.
Ne? Aber für mich war Maradona, also ich habe ihn ja auch natürlich nicht live gesehen, aber was man eben jetzt immer noch so sehen kann, dieses England-Tor jetzt mal ausgeklammert, aber da konnte er auch ähnlich wie Messi heute wirklich Sachen gemacht, oder wie damals Puskas Sachen gemacht, die einfach bis dahin nirgendwo so gesehen wurden und halt immer auf einem unfassbar hohen Niveau
gemacht wurden. Und trotz Kokainsucht und allem möglichen neben der Karriere immer noch überragend gespielt, immer noch.
Wahrscheinlich aber auch deswegen. Ja, gut. Weil das Ding ist, ich habe auch mit Spielern zusammengespielt, die haben halt auch, also die hatten jetzt keinen wirklich gesunden Lebensstil. Die haben jetzt nicht irgendwie immer vorm Spiel gesoffen, aber halt immer danach immer mal ordentlich, einen über den Durst getrunken und so. Ja. Also, und die waren halt trotzdem auf einem unfassbar hohen Level, also für das Level, in dem wir halt gespielt haben, aber das ist halt, ich glaube, wenn du so manchen Spielern so ihre Gewohnheiten und ihre sündhaften Momente in Anführungsstrichen wegnehmen würdest, das würde denen wahrscheinlich auch nicht gut tun. Ja. Denke ich zumindest. Naja, also.
Ja, das stimmt. Also da Spieler jetzt leider nicht auf meine Liste geschafft, aber wahrscheinlich so live einer der Spieler auf der Position, der mich irgendwie am meisten begeistert hat, Thorsten Matuschka, der hat
ja auch mal, ich wusste es.
Hat auch mal 10 Kilo zu viel mit sich rumgetragen und war trotzdem der, in meinen Augen, der beste Spieler der zweiten Liga, solange er da gespielt hat, und hätte auch gerne mehr Erstligaspiele als die, die er für Cottbus gemacht hat in seiner jungen Zeit, erleben dürfen.
Und das wäre nämlich jetzt auch direkt nach unserem Ranking meine nächste Frage gewesen, wer denn der beste Zehner bei Union jemals war.
Ja, also das hat sich ja mit jemals kann ich nicht sagen.
Weil jemals, ja, aber zumindest so in der jüngeren Vergangenheit. Ja,
also da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen.
Weil es wahrscheinlich auch nur einen Zehner gab, oder?
Ja, also es gab zumindest keinen Spieler, der annähernd die Qualitäten von einem Matuschka hatte. Ja. Was halt sowas angeht, so diese Drehungen, die Pässe, die er gespielt hat. Einfach geiler Fußballer.
So, wie kommen wir jetzt von Maradona, von über Matuschka zu deinem Platz 1? Ja,
ich habe eine überragende Überleitung. Das war auch ein Spieler, der körperlich ein bisschen an Thorsten Matuschka erinnert. Oder man
auch andersrum quasi eher mal beim Buffet auch mal einen überm Hunger gegessen hat.
Ja, also der immer so ein bisschen
genommen hat. Ja.
Ja, immer so ein bisschen, weiß ich jetzt nicht, aber der hat auch immer so ein bisschen, es sah einfach nicht aus wie ein Profisportler, finde ich. Zumindest Juan Roman Riquelme ist meine Nummer 1.
Ach scheiße, das ist auch mein Platz 1.
Oh, dann werden wir aber böse Zuschriften kriegen, dass keiner von uns die dann genannt
hat. Ja, eben.
Ja gut, aber ich habe Riquelme als ob der Nummer 1, weil ja, keine Ahnung. Also ich bin heute noch großer Argentinien-Fan und das liegt daran, dass es Riquelme gab, denn der hat mich als Kind einfach in seinen Bann gezogen irgendwie. Weil er einfach überragend war. Der, was ich ja vorhin schon gesagt habe, diese wilden Dribblings, die er gemacht hat, der hat einfach auch einfach nur Spaß gemacht. Und deshalb hat er auch langfristig irgendwie meine Vorlieben beim Fußball geprägt. Also ich bin heute noch immer, ich schalte immer gerne ein, wenn Argentinien spielt, finde argentinische Spieler irgendwie mal cooler als andere. Und das hat nicht zuletzt und vor allem mit Riquelme zu tun. Und deshalb
und mit den Tätowierungen bis zum Hals von jedem einzelnen Spieler. Egal wie gut er ist oder wie ihr alt, Hauptsache die Spieler da
sind. Ja, vom sehen schon viele aus wie von den La Mara Salvatrucha geklaut.
Da ist Eric Pulgar, finde ich, für mich das Beste. Es war Chilena, aber Eric Pulgar ist ja für mich. Oh.
Ja, oder auch
geil, halt irgendwie, alles auch Chilena. Ja, die können irgendwie alle bei Narcos irgendwie mitspielen. Aber Riquelme gebe ich dir vollkommen recht. Sah nicht wirklich aus wie so ein Fußballprofi. Sah immer eher aus, hätte man ihm irgendwas geklaut.
Ja, also der hätte auch irgendwie Bauarbeiter.
Immer so traurig geguckt, immer so ein bisschen traurig geguckt, ne? Und dann hat er dir halt einfach mal so einen Pass über 60 Meter
oder in den Fuß gespielt. Oder so ein Gaucho oder so ein Mate-Tee-Anbauer in der Pampa. Oh, ja, der dann morgens da mit seinem Schlapphut sitzt und dann so aus dem Gefäß da sein Tee saugt. Also.
Ja. Oh, damals auch die Zeit bei Villarreal, also
ja.
Also ich meine, wirklich eine ganz, ganz tragende Rolle damals mit dem, hat er damals, glaube ich, noch sogar mit dem jungen Santi Cazorla zusammengespielt, ne?
Weiß nicht genau, mit Diego, doch am Ende seiner Karriere schon, oder am Ende seiner Karriere in Europa. Schon. Und mit Diego Forlán, ja auch, als die im Halbfinale von der Champions League waren, gegen Arsenal rausgeflogen sind, leider. Hätte ich gern gesehen, Barca gegen Villarreal im Finale. Wer ist denn, also du hast ja auch deine 1, war auch.
Ja, ich habe auch.
Okay. Dann Anschlussfrage, warum haben wir beide nicht Zidane? Das ist ja eigentlich.
Warum wir beide nicht Zidane haben? Aus dem Grund, weil Zidane für mich absolut kein Zehner war. Also, wir hatten ja vorhin so gesagt, dass Zidane immer so sich dadurch ausgezeichnet hat, dass er halt irgendwie überall war, überall herumgedriftet ist. Und für mich hat er eben einfach nicht dieses Flair oder diese Rolle eines klassischen Zehners, wie man sich das
vorstellt. Also das mit dem Flair würde ich jetzt vielleicht so nicht sagen, wenn ich mir daran denke, dass er zum Beispiel auch so einen Trick geprägt hat, der bis heute nur noch...
Mit Flair meine ich jetzt nicht wie er quasi so als Spieler rüberkam, so einfach nur so, was er mitgebracht hat, um für mich so ein Zehner zu sein, weißt du? Also da war es dann für mich eher so ein Typ Achter, so eine Raute.
Ja, ich muss sagen, zum Beispiel bei mir, also Zidane, der hat mich bei der WM 2006, habe ich ihn halt dann zum ersten Mal richtig oft gesehen, so, also weil vorher...
Das war dann schon der späte Zidane,
ne? Ja, genau, vorher, also ich kann halt nicht so viel zu seiner Karriere einfach sagen, vorher, meine Spieler waren ja auch alle ein bisschen jünger gewesen als Zidane, weil ich mich eher auf Spieler beschränken wollte, die ich auch wirklich wahrgenommen habe. und auch einen Impact auf mich hatten. Und was auf jeden Fall aber trotzdem legendär bleibt, ist sein Spiel damals gegen Brasilien bei der WM 2006, wo die ja auch eine Bombentruppe hatten, die Brasilianer, und dann sie dann ja, da ich bin, Frankfurt war es, glaube ich, irgendwie im Alleingang. Da ist ja wirklich jeder Ball über ihn gelaufen. Und ich finde in der Form, und ich weiß nicht, ob bei Real und so hat er teilweise wahrscheinlich auch so gespielt, hat er schon extrem Einfluss gehabt. Aber da werden wir wahrscheinlich schöne Zuschriften bekommen, die das anders sehen als wir.
Deswegen haben wir ja vorher gesagt, das sind unsere persönlichen Lieblingsszene, und ich sehe halt sie dann da in so einer Liste, also auf jeden Fall hinter einem Michael Ballack, um das jetzt hier kurz abzuschließen.
Achso, ja, und vielleicht noch so, also gut, ich habe jetzt schon Matuschka gesagt, aber einen Spieler habe ich noch auf der Zunge, über den ich noch kurz sprechen will am Ende. Hast du noch einen, vorher die Frage an dich, hast du noch so ein, sag ich mal, Lucky Loser oder so, oder irgend so ein Spieler, der jetzt nicht auf seine Liste geschafft hat, aber der auch hätte drauf sein können, oder der einfach mit seinen Fähigkeiten dich irgendwie beeindruckt hat oder so?
Mach du erstmal, ich überlege mir mal kurz noch was. Vielleicht fällt dir noch was Cooles ein.
Den habe ich auch nicht richtig wahrgenommen, als in Live-Spielen oder so, nur als Kind halt bei Keeper mit dem gezockt und dann jetzt in letzter Zeit mir häufiger mal Videos reingezogen. Letztens habe ich auch eins bei Twitter gepostet, bei Kann man nicht hören. Guti, der Typ. Unglaublich. Der war auch nie so richtig.
Die beste Hacke des Weltfußballs.
Ja, also der war auch nie so richtig lange konstant, und ja, dem wurden dann ja auch die ganzen Galacticos vor die Nase gesetzt und so. Aber was der Typ auch für ein Auge hatte, für einen Spielwitz, wie er die Bälle in die Tiefe spielen konnte, aber wie auch dieses Hackentor, was er da vorbereitet hat, unglaublich. Also der hat immer gewusst, was passiert, und hat einfach, weil wir gerade bei Flair auch waren, der hat personifiziert für mich irgendwie das Wort Flair. Der hätte es auch auf meine Liste schaffen können, aber ich habe ihn leider zu selten gesehen, als dass ich ihn hätte aufnehmen können.
Ja. Ja. So, warte mal, lass mich kurz überlegen. Also ein Juan Courcuff würde da auf jeden Fall eine gewichtige Rolle spielen, einfach weil er damals irgendwie so als dieser neue Zidane galt und dann aufgrund von Verletzungspech und...
Ah, aber Zidane ist doch gar kein Zehner.
Ja, ne, eben als der Neue.
Courcuff war ja auch wirklich, der war ja auch wirklich fast am Ende seiner Karriere bei Rennes, wieder der Typ Stehgeiger, ne? Also der Bewegungsradius war so groß.
Ja, ja. Aber ja, mit so einem, am besten immer noch so mit so einem Glas Rotwein in der Hand, kurz geschwenkt und dann, ach hier, zack, bitteschön, Torvorlage.
Und von seinem Vater trainiert.
Echt, ja?
Ja, ja, der alte Courcuff war dann Trainer vom jungen Courcuff bei Dings, deswegen ist er auch hinzugegangen, soweit ich weiß.
Okay, interessant. Ja, nee, cool. War doch eine nette Folge, Till.
Ja, finde ich auch, super schönes Reden gekommen. Ich hoffe, wir kriegen böse Zuschriften, was mit Zidane ist. Und
nette Zuschriften, ja.
Können auch weiter darüber diskutieren, denn ich rede sehr gerne über Zehner oder über Kreativspieler, denn, keine Ahnung, die machen für mich schon irgendwie das Salz in der Suppe beim Fußball, muss ich sagen.
Ja.
Ich wäre gern selber einer.
Ja, leider bist du halt nur Sechser geworden.
So sieht's aus.
Nein, ich bin zumindest ein Torhüter geworden. Also das ist ja quasi so der Zehner des Strafraums oder des eigenen Strafraums. Ne? Viel Stehgeiger, ja. Dann einfach mal einen geilen Pass spielen, wenn es geht.
Ich glaube, das lassen wir mal so stehen, wa?
Das können wir einfach mal so stehen lassen. In diesem Sinne, bleibt uns allen gewogen, bleibt vor allem alle zu Hause, hört weiter unseren Podcast, unterstützt uns auf Patreon. Und dann hören wir uns auch bei der nächsten Folge. Wir versuchen jetzt unsere Folge immer donnerstags rauszubringen, also bitte alle vormerken, Donnerstag ist Cavanis Friseurtag. und dann
hören wir uns in der nächsten Donnerstag Folge. Cavanis Friseur.
Genau, und Dienstag, was gibt's Dienstag? Doppel-Sechs-Podcast. Dienstag ist Doppel-Sechs-Podcast und Montag fest und flauschig.
Und wir kommen Donnerstag mit Downset Talk ins Gehege, aber wir wollen ja eh alle lieber...
Okay. die sind uns da, glaube ich, nicht so böse, dass wir den eins bei Hörer wegnehmen.
Ja.
Außer die Leute haben ja Zeit.
Richtig.
In diesem Sinne, bleibt zu Hause. Tschüss, ciao.
Macht's gut, ciao, ciao.